Deutschlandfunk Kultur. Studio 9. Interview.
Saskia Esken ist ja bekannt dafür, dass sie gern mal andere Dinge sagt als die anderen. Das hat sie auch in Bezug auf den heutigen Bildungsgipfel getan. Sie hat nämlich gesagt, ich erwarte einen Startschuss für einen Bildungsaufbruch. Die Frau, die zu diesem Gipfel einlädt, Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger, hat das sehr viel vorsichtiger formuliert. Die hat nämlich gesagt, wir starten einen Arbeitsprozess und werden die Herausforderungen nicht in 2 Tagen lösen. Und dieser Prognose schließen sich viele an, weshalb einige auch gar nicht anreisen werden zu diesem Gipfel. Wie sieht das alles eine Praktikerin? Wir fragen das jetzt Gudrun Wolters-Vogeler. Sie ist die Vorsitzende des Allgemeinen Schulleitungsverbands Deutschland und Leiterin einer Grundschule in Hamburg. Schönen guten Morgen.
Guten Morgen, Herr Kassel.
Bildungsaufbruch oder Start eines Arbeitsprozesses, was erwarten Sie denn von diesem Gipfeltreffen?
Wenn ich mir das Programm anschaue, dann eher Start eines Arbeitsprozesses. Aber ich glaube, er ist umso nötiger, weil wir einfach in einer Situation sind, wo Bildung eigentlich eine so wichtige Rolle spielt und doch im Alltag häufig so ein bisschen hinten anfällt, wenn es dann um Finanzen geht, wenn es um die Frage Bund-Länder geht. Also da gibt es einfach viele Themen, die insgesamt bearbeitet werden müssen.
Aber wo Sie gerade sagen, die Frage Bund-Länder, der Bund will ja eine wichtigere Rolle in der Bildungs- und auch in der Schulpolitik einnehmen, was schwierig ist, weil das eigentlich Ländersache ist. Ländersache bedeutet, wir haben eigentlich 16 Varianten von Schulpolitik in Deutschland. Wenn jetzt mit dem Bund noch eine 17. kommt, würden Sie das wirklich begrüßen?
Nein, es geht nicht darum, dass 17 Institutionen mitspielen. Und wenn wir ehrlich sind, sind es ja noch mehr, denn die Kommunen haben ja auch noch ihre Rolle dabei, sondern dass es eine Einigung gibt und eine klare Abgrenzung bezüglich dessen, wer macht was und wie wird was umgesetzt. Und das ist das Thema, was wir im Moment haben. Die eine Gruppe sozusagen, einmal das BMBF hat eine Idee, was es machen möchte. Das ist die eine Seite. Auf der anderen Seite die Länder über die KMK sagen, die und die Sachen tragen wir nicht mit und wir sind diejenigen, die bestimmen. Und dann haben wir darunter nochmal die Kommunen, die sagen, ja, aber wir müssen das dann umsetzen und ist das bei uns denn überhaupt möglich? Und dieses Konglomerat trifft dann auf Schule, die damit umgehen müssen. Das könnte man am Beispiel des Digitalpaktes wunderbar einmal durchexerzieren.
Und ich glaube auch noch an anderen, aber wenn ich mir jetzt anhöre, dass zum Beispiel Markus Söder, der Ministerpräsident von Bayern, schon gesagt hat, annähernd wörtlich, er kann sich jetzt nicht vorstellen, dass man in Berlin weiß, wie in Bayern die Schulen unterrichten sollen und er will sich das auch nicht bieten lassen. Das hört sich jetzt nicht so an, als ob das bald geordneter laufen könnte als bisher.
Die Frage ist ja, auf welcher Ebene soll die Zusammenarbeit funktionieren? Also geht es um Finanzen, das ist das, wo dann, glaube ich, am ehesten Konsens da ist, als um inhaltliche Arbeit. Ich glaube, die inhaltliche Arbeit muss von den Schulen vor Ort geleistet werden, weil es gibt auch keine 2 Schulen, die identisch sind und nach dem gleichen Muster arbeiten können. Aber die Rahmenvorgaben in Bezug auf Finanzen, in Bezug auf Ausstattung, das finde ich, muss schon vergleichbar sein.
Aber wenn wir über Finanzen reden, Sie haben das ja auch gehört, wieder Saskia Esken hat 100 Milliarden Sondervermögen für die Bildung, für die Schulen vorgeschlagen. Jeder freut sich, wenn er mehr Geld kriegt. Aber wird es Ihnen denn wirklich zum Beispiel an Ihrer Schule in Hamburg nützen, wenn Sie zum Beispiel weitere Stellen einrichten können, die Sie dann aufgrund des Lehrkräftemangels gar nicht besetzt kriegen?
Natürlich nicht. Wir sind im Moment in einer Situation, wo es ein Paradoxum gibt. Das Paradoxum heißt, auf der einen Seite wird gesehen, es braucht Geld, was im Digitalpakt zum Beispiel ja ganz gut umgesetzt werden kann. Und auf der anderen Seite nützt mir Geld für mehr Stellen nicht, solange ich kein Personal habe. Und der Lehrkräftemangel oder ich sage mal insgesamt Personalmangel, weil es nicht nur um Lehrkräfte geht, der zeichnet sich ja schon seit fast 10 Jahren ab und es ist nichts passiert. Und jetzt ist so die Frage, was machen wir jetzt ganz schnell, um dem Lehrkräftemangel zu begegnen? Und da werden Schnellschüsse gemacht, die auf lange Sicht dem Lehrerberuf, den wir eigentlich attraktiv machen müssen, schaden. Wenn es jetzt plötzlich heißt, was die Lehrer alles nicht mehr dürfen und damit auch die Reputation der Lehrkräfte ja nicht gestärkt wird.
Und der Beruf auch nicht attraktiver wird, wenn man hört, Teilzeit soll nicht mehr möglich sein, mehr Belastung, man muss unterrichten zusammen mit Seiteneinsteigern, Leuten, die man aus der Rente zurückgeholt hat. Es ist ehrenwert, wenn jemand bereit ist, das zu machen, aber richtig attraktiv klingt das alles nicht.
Das ist der Punkt. Wir haben insgesamt das Thema, dass ja der Lehrerberuf in der Außenwahrnehmung überhaupt nicht mehr attraktiv ist. Und gleichzeitig könnte man ihn stark stellen, denn das Thema unserer Jugend ist ja Nachhaltigkeit. Und es gibt kaum einen Beruf, der so nachhaltig wirkt wie der Lehrerberuf. Das heißt, wirklich etwas bewirken können, wenn es darum geht, Werte zu schaffen. Und von daher müsste man ganz andere Sachen stark stellen, als zu sagen, ihr müsst mehr arbeiten und ihr müsst auch noch ein bisschen mehr dokumentieren. Und außerdem bildet man nebenbei noch andere Leute aus.
Sie haben zu Recht gerade gesagt, das hat sich schon eine ganze Weile abgezeichnet, der Lehrkräftemangel. Und jetzt macht man plötzlich panische Notlösungen. Ich würde Ihnen gerne noch mit einem anderen Thema in dem Zusammenhang kommen. Eine Rolle auf diesem Bildungsgipfel in einem Impulsvortrag und auch einer Podiumsdiskussion wird auch die Chancengleichheit, die Bildungschancengleichheit spielen. Das bedeutet, dass immer noch in Deutschland der Erfolg an der Schule sehr vom Elternhaus und von der sozialen Herkunft abhängt. Über dieses Thema habe ich im Radio vor 25 Jahren das erste Mal gesprochen. Da gab es die erste Studie, die das in Zahlen nachgewiesen hat. Ich weiß nicht, ob es eine PISA-Studie war oder eine andere, aber es ist ein Vierteljahrhundert her. Und auf diesem Bildungsgipfel wird nochmal darüber geredet. Ich meine, verzweifeln Sie nicht manchmal ob dieses Tempos?
Naja, ob das Tempos die Frage ist. Ich sehe das eher als ein Curriculum im wahrsten Sinne des Wortes. Das heißt, die Themen tauchen immer wieder auf und immer wieder in einer anderen Intensität und mit einem anderen Schwerpunkt. Ja, wir haben es nicht geschafft, Bildungsgerechtigkeit in Deutschland herzustellen. Und jetzt gab es zum Beispiel die Idee, die sozial schwachen Schulen zu unterstützen, aber zu einem Zeitpunkt, wo es schon mal kein Personal mehr gibt, wo das Ganze wieder ein bisschen ad absurdum geführt wird. Aber der grundlegende Punkt ist, dass im Bereich Bildung und Forschung das tatsächlich nicht gut ineinander greift. Ich mache mal den kleinen Ausflug, auch wenn das nicht mein Fachgebiet ist, in dem Bereich Medizin. Dort gibt es die sogenannte Grundlagenforschung und die Anwendungsforschung. Diese beiden Sachen gibt es bei uns in der Bildungsforschung nicht. Die Schulen werden beforscht, aber mit den Forschungsergebnissen wird nicht weiter umgegangen. Die gehen nicht wirklich zurück in die Schule, sondern in die Lehre. Und damit sind wir unheimlich langsam in Veränderungen.
Und das wird man auch beim heutigen Bildungsgipfel, der, glaube ich, ganz offiziell gerne nicht mehr so genannt wird, aus guten Gründen beim Treffen verschiedener Vertreter und Vertreterinnen aus diesem Bereich merken. Die Vorsitzende des Allgemeinen Schulleitungsverbands Deutschland und auch Leiterin einer Grundschule in Hamburg, also definitiv eine Praktikerin, Gudrun Wolters-Vogeler, war das im Deutschlandfunk Kultur. Ich mache mich mal bei Ihnen gemein. Wollen wir uns beide wünschen, dass das alles besser vernetzt wird oder noch konkreter, dass es einfach mal schnell jetzt auch Lösungen gibt? Das wünschen wir uns beide, oder?
Auf jeden Fall.
Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch. Schönen Tag in Hamburg.
Danke.